Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Wer viel Gold kaufen will, Gold für mehr als 10.000 Euro, kann das seit Jahresanfang nicht mehr anonym tun. Das ist als Maßnahme gegen Geldwäsche bereits in Kraft, aber es soll nun weitere Regeln geben, die auch die Arbeit von Maklern und Notaren betrifft. Wie? Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber zur Grünen Woche in Berlin, zur weltgrößten Ernährungsmesse, die in diesem Jahr besonders protestreich ist. Klimawandel, Umweltschutz, Tierwohl, nichts davon geht ohne die Landwirte. Mit ihnen geht es im Moment aber auch nicht. Dieter Nürnberger zum kontroversen Auftakt der Grünen Woche.
Pünktlich zum ersten Tag der Grünen Woche in Berlin rollten auch die Traktoren, und zwar gleich in mehreren Städten. Protest gegen eine Agrarpolitik, die die Interessen und Nöte vieler Landwirte aus dem Blick verloren habe. Aufgerufen hatte die noch recht junge Initiative Landschaft Verbindung. Und im Gegensatz zu früheren Protesten, wo auch Vertreter rechtspopulistischer Strömungen lautstark mitmachten, gab man heute auch den sogenannten etablierten Parteien eine Bühne. In Berlin warb deshalb beispielsweise Corinna Konrad, Agrarexpertin der FDP-Bundestagsfraktion, dafür, den Dialog nicht abreißen zu lassen.
Auch wenn die Hand weggeschlagen wird, muss man sie trotzdem wieder reichen und dann geht's weiter, weil nur so können wir die Betriebe auch zukunftsfähig und in die nächste Generation führen.
Ein paar Kilometer weiter öffnete am Morgen die Grüne Woche ihre Pforten, die weltgrößte Messe der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Dass die Stimmung unter den Landwirten derzeit nicht die beste ist, ließ schon vorab der Deutsche Bauernverband verlauten. Die Investitionsbereitschaft gehe zurück. Nach Berlin ist auch Axel Ricke gekommen, ein Milchbauer aus Bayern.
Ja, die Stimmung ist generell nicht so super gut, weil wir ja durch Auslandsprodukte immer wieder unter Preisdruck geraten und weil wir eigentlich staats- und industrieabhängig gemacht werden, dass eigentlich das Produkt den Preis, den es eigentlich erzielen sollte, nicht erzielen kann.
Glaubt man den Experten, dann ist die Grüne Woche politischer denn je. Klimaschutz ist ein großes Thema. Das Umweltbundesamt schreibt der Landwirtschaft hierzulande einen Anteil von rund 7% am Ausstoß der Treibhausgase zu. Handlungsbedarf, auch für Joachim Ruckwied, dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes.
Beispielsweise haben wir uns das Ziel gesetzt, neben der generellen Reduktion der Emissionen bis 2030 um 30% den Anteil von Gülle in Biogas, im Moment haben wir so 20-25%, auf 60% zu erhöhen. Auch das hätte am Ende eine Emissionsreduktion zur Folge.
Erstmals auf der Grünen Woche vertreten ist die Fridays for Future-Bewegung. Die jungen Klimaschützer wollen auf jeden Fall weniger Agrarindustrie, stattdessen mehr Wertschätzung für Lebensmittel, sagt Niklas Schober.
Dass man auf jeden Fall auf Massentierhaltung verzichten sollte. Fleisch essen ist jetzt an sich nichts Schlimmes, aber Massentierhaltung eben schon. Und eben auch fair und lokal, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte.
Mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft fordert auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner, CSU. Hähnchenschenkel für lediglich ein paar Eurocent, das sei so wörtlich unanständig. Doch Kritiker wie Felix Prinz zu Löwenstein vom Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft beruhigt das nicht. Besonders auf europäischer Ebene engagiere sich die Regierung viel zu wenig.
Aber wenn wir nicht heute sagen, dass wir am Ende eines Prozesses eine Agrarpolitik brauchen, die für mehr Klima, Tier- und Umweltschutz sorgt, und zwar ausschließlich das tut, sondern immer noch an diesem alten Schema von Einkommensübertragungen hängen, die je mehr Fläche einer hat, umso größer einen belohnt, dann machen wir was falsch.
Und auch morgen werden die Proteste weitergehen. Dann versammeln sich in Berlin all jene, die für eine nachhaltigere Agrarpolitik werben wollen. Rund 10.000 Teilnehmer werden erwartet.
Dieter Nürnberger war das, und Themenwechsel. Pensionskassen sind ein Baustein, auf dem die betriebliche Altersvorsorge ruht. Durch Gehaltsumwandlung oder durch Zahlungen des Arbeitgebers sind sie Sammelstellen für diese Gelder, die sie dann anlegen und später auszahlen. Pensionskassen waren früher angedockt vor allem an Großunternehmen oder sie kamen im öffentlichen Dienst zum Einsatz. Seit knappen 20 Jahren ist der Markt für Pensionskassen aber geöffnet. In der Niedrigzinsphase stellt sich nun aber heraus, dass einige Pensionskassen in Probleme geraten und damit auch die Altersvorsorge anders ausfällt als erwartet. Viktor Goitka.
Jahrelang hat Psychotherapeut Joachim Stengel aus Essen in eine private Rentenversicherung einbezahlt. Jeden Monat ein Sümmchen an die Caritas-Pensionskasse. Die Vorsorge hat Stengel vor allem Sorgen gebracht. Seine zusätzliche private Rente, die hat die Caritas-Kasse drastisch gekürzt.
Ich mache den Brief auf und dann steht da plötzlich drin, die Rente wird um über 32,8% verringert. Da hat mir nichts mehr geschmeckt.
Für Joachim Stengel bedeutet das, jeden Monat hat er über 300 Euro weniger in der Tasche. Für ihn ist das ein Schock. Er hatte sein Geld bewusst einer kirchlichen Einrichtung gegeben. Finanzexperte Michael Heise, Berater bei Allianz Global Investors, kennt einen Grund.
Also das ist alles eine Nebenwirkung der Geldpolitik, die die Kapitalmarktzinsen auf ein so niedriges Niveau gedrückt hat.
Viele Pensionskassen haben vor Jahren mit hohen Renditen gerechnet, doch inzwischen haben sich die äußeren Rahmenbedingungen geändert. Die Leitzinsen kleben an der Nulllinie, im Geschäft mit sicheren Anleihen gibt es kaum noch Zins zu holen. Inzwischen hat sich die Lage nicht nur bei der Caritas-Kasse zugespitzt, sondern bei vielen Pensionskassen, sodass die Finanzaufsicht BaFin 31 Anbieter unter verschärfte Aufsicht gestellt hat. BaFin-Chef Felix Hufeld.
Besonders schwer haben es die Pensionskassen. Unternehmen, die besonders tief in der Zinsklemme stecken, müssen uns umso genauer darlegen, wie sie dafür sorgen wollen, dass sie auch künftig die Versprechen erfüllen wollen, die sie ihren Kunden in der Vergangenheit gegeben haben.
Aber für manche Versicherte wie Joachim Stengel kommt das zu spät. Denn ihre Pensionskassen können die Verpflichtungen schon jetzt nicht mehr erfüllen. Der letzte Ausweg für die Anbieter, Pensionszahlungen schlicht zu kürzen. Diese Rentenlücke muss dann eigentlich der alte Arbeitgeber der Pensionäre füllen, sagt Klaus Stiefermann von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge.
In den Fällen kommt es dann eben hinterher darauf an, ob ein Arbeitgeber noch vorhanden ist, der haften kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann würden die entsprechend wegen dieser Lücke leer ausgehen. Das sind Fälle, die auch in der Vergangenheit etwas stärker in der Diskussion waren.
Denn manchmal ist der alte Arbeitgeber pleite. Geld nachschießen dann nicht möglich. Und andere Kunden von Pensionskassen waren schlicht selbstständig, so wie Psychotherapeut Joachim Stengel. Da kann kein Arbeitgeber in die Lücke springen. Joachim Stengel muss jetzt mit der gekürzten Rente leben.
Also ich hatte eigentlich vor, in Rente zu gehen jetzt. Das kann ich jetzt nicht tun, weil ich weiter arbeiten muss, ne? Also damit kann ich nicht meine normalen Kosten auffangen, ne?
Der Glaube an die kirchliche Caritas-Pensionskasse, der ist ihm jedenfalls vergangen.
Viktor Goltka war das. Und auch das ist eine Folge der Niedrigzinsphase. Gold als Anlage wird immer beliebter. Allerdings, wer für sehr hohe Summen Gold kaufen will, kann das seit Jahresanfang nicht mehr tun, ohne seinen Namen anzugeben. Eine Maßnahme ist das, mit der gegen Geldwäsche vorgegangen werden soll. Eine Maßnahme, zu der weitere dazukommen sollen. Über Pläne des Bundesfinanzministeriums berichtet Uwe Lub.
Deutschland gilt als eines der bevorzugten Länder für Geldwäsche. Um welche Größenordnung es dabei aber wirklich geht, das kann niemand verlässlich sagen. Doch die Ergebnisse einer sogenannten nationalen Risikoanalyse in den letzten 2 Jahren zeigen, es besteht Handlungsbedarf. Zwar hat Deutschland die letzte Neufassung der EU-Geldwäscherichtlinie pünktlich umgesetzt, doch die Bundesregierung will mehr tun. Unter Federführung des Bundesfinanzministeriums hat sie nun eine nationale Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt. Dazu gehört unter anderem, dass alle zuständigen Stellen in Bund und Ländern stärker zusammenarbeiten. Durch die bisher vielen verschiedenen Zuständigkeiten gab es nämlich Reibungsverluste. Das soll nach den Plänen nicht mehr der Fall sein. So will der Bund unter anderem die Strafverfolgung verbessern. Ein Instrument dafür ist es, illegal oder möglicherweise illegal erworbenes Vermögen einzukassieren. Das geht zwar schon jetzt, soll nun aber öfter der Fall sein. Außerdem will der Bund den unübersichtlichen Paragraphen überarbeiten, der Geldwäsche unter Strafe stellt. Er gilt als praktisch schwer anwendbar. Auch sollen die Aufsichtsbehörden im Finanzbereich öfter und gründlicher auf Geldwäsche prüfen. Eine wichtige Stelle, um Geldwäscher zu enttarnen, sind Notare. Die stecken aber oft in einem Dilemma zwischen Verschwiegenheitspflicht und dem Verdacht auf eine Straftat. Die Regierung will Notaren nun praktische Beispiele an die Hand geben, wie sie Fälle von Geldwäsche leichter erkennen können und diese dann auch melden sollen. Die zentrale Meldestelle bei Verdacht auf Geldwäsche ist die FIU, Financial Intelligence Unit. Sie soll mehr Befugnisse bekommen, konkret zum Beispiel auf mehr Daten zugreifen dürfen. Im Laufe dieses Jahres wird Deutschland übrigens von der FATF, der Financial Action Task Force, geprüft. Das ist eine internationale Stelle von fast 40 meist Industrieländern und regionalen Organisationen, die untersucht, wie effektiv die Maßnahmen eines Landes gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind. Im Finanzministerium sieht man sich für die Prüfung gut vorbereitet.
Uwe Lüb war das. Das ist eine europäische Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und auch das gehört dazu zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung gibt. Das war eben erwähnt. Dass sie nicht ausreicht, gilt in Brüssel aber als ausgemacht. Was gibt es an anderen Überlegungen und wie kam überhaupt das Thema auf die Brüsseler Agenda? Julia Hummelsieb beginnt mit einem Blick zurück.
Der Stein im Kampf gegen Geldwäsche kommt auf europäischer Ebene unaufhaltsam im Herbst 2018 ins Rollen, angestoßen von Geldwäscheskandalen, in die große Bankinstitute in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten verwickelt sind. Darunter einer der größten Geldwäscheskandale Europas bislang, der des größten dänischen Geldinstituts Danske Bank. Sie hatte von 2007 bis 2015 über Filialen in Estland verdächtige Zahlungen in Höhe von insgesamt 200 Milliarden Euro gebucht. Nach und nach kam heraus, dass auch die Deutsche Bank mit Sitz in Frankfurt diese Buchungen in großen Teilen abgewickelt hat. Auf europäischer Ebene für Geldwäsche zuständig ist bislang die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA. In ihrem Verwaltungsrat sitzen die Vertreter der nationalen Aufsichten. Sie nahm sich dem Fall im September 2018 an und warf den nationalen Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland schwere Fehler vor. Doch dann stellte sie ihre Ermittlungen ein, anstatt die Überwachung der Danske Bank zu übernehmen. Sehr zum Ärger von Valdis Dombrovskis, dem für Finanzmärkte und deren Regulierung zuständigen EU-Kommissar. Diesem Ärger machte er daraufhin Ende April 2019 per Tweet Luft und kritisiert den Aufbau der EBA.
Enttäuschend. Die EBA hat in einem der größten Geldwäscheskandale Europas nicht gehandelt. Die EU-Kommission hat die EBA zwar mit neuen Befugnissen zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgestattet, aber um diese wirksam umsetzen zu können, muss sich auch die Art und Weise, wie in der EBA Entscheidungen getroffen werden, ändern.
Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten bleiben zunächst skeptisch. Sie wollen ihren nationalen Aufsichtsbehörden keine Kompetenzen entziehen. Doch im November preschen 6 von ihnen vor. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Lettland und die Niederlande fordern in einem Positionspapier eine Geldwäscheaufsicht auf EU-Ebene. Auch weil sie die Unabhängigkeit der nationalen Aufseher in den einzelnen Mitgliedsländern anzweifeln, da diese direkt oder indirekt von beaufsichtigten Institutionen oder Interessengruppen beeinflusst werden könnten. Sie wollen entweder die bestehende Aufsichtsbehörde EBA aufwerten oder aber eine völlig neue EU-Behörde zum Kampf gegen Geldwäsche einrichten. Die nationalen Aufsichten, in Deutschland die BaFin, sollen zwar weiter bestehen, aber der EU-Aufsicht unterstellt werden. Die EU-Finanzminister beherzigen diese Vorschläge bei ihrem Treffen Anfang Dezember. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.
Die Situation ist ernst. Unsere Gesetze sollten effizient umgesetzt und überwacht werden. In diesem Zusammenhang werden wir die Option in Betracht ziehen, einer EU-Einrichtung bestimmte Aufsichtsbefugnisse zu übertragen.
Die EU-Kommission soll daher nun nach dem Willen der Finanzminister der Mitgliedstaaten prüfen, inwieweit eine unabhängige europäische Aufsichtsbehörde mit direkten Eingriffsmöglichkeiten im Kampf gegen Geldwäsche möglich ist, wie sich Informationen zwischen den nationalen Aufsehern wirksamer austauschen lassen und ob der Flickenteppich aus nationalen Regelungen zur Geldwäschebekämpfung zu vereinheitlichen ist. Das wäre möglich mit einer EU-Verordnung. Anders als die bisherigen Richtlinien müsste die von den Mitgliedstaaten 1:1 in nationale Gesetze umgesetzt werden.
Julia Hummelsieb war das.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Das drückende Erbe der Kolonialzeit bewältigen, das ist ein Thema im Deutschlandfunk, das sich quer durchs Programm zieht. Eine Facette davon. 8 westafrikanische Länder und Frankreich haben sich auf eine Reform der Währung Franc CFA geeinigt und ihre Umbenennung in ECO. Der soll in diesem Jahr eingeführt werden und wird dann nach dem Euro die größte Gemeinschaftswährung weltweit. Dunja Sadaki berichtet.
Au revoir, Franz Seffa. Nach 75 Jahren soll das Überbleibsel aus der französischen Kolonialzeit abgelöst werden. Die Währung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, wird bis heute von 14 west- und zentralafrikanischen Staaten verwendet. 8 wollen sich in diesem Jahr vom Franz Seffa verabschieden. Die Elfenbeinküste, Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo. Das verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr bei einem Treffen in der Elfenbeinküste. Es ist ein Element der Stabilität, der es ermöglicht, die Inflation zu begrenzen. Ich glaube, es ist gut für die Wirtschaft der afrikanischen Staaten. Und was neu ist, dass Frankreich auf eine explizite Anfrage der afrikanischen Staaten und Zentralbanken antwortet. Wir machen es, weil wir gefordert wurden. Der Franc CFA war erst an den Franc, dann an den Euro, mit einem festen Wechselkurs gekoppelt. Die westafrikanischen Staaten mussten die Hälfte ihrer Geldreserven bei der französischen Zentralbank deponieren, die auch zum Beispiel den Wechselkurs beeinflusst. Die letzte Kolonialwährung der Welt, so die Kritik aus vielen der westafrikanischen Staaten. Das soll sich jetzt ändern. Frankreichs Präsident Macron kündigte an, sich für die neue Währung, den ECO, aus wichtigen Kontrollgremien zurückzuziehen. Nicht nur das Ende eines kolonialen Symbols, Westafrika verspreche sich außerdem einen wirtschaftlichen Aufschwung und Stabilität in der Region, erklärt Alassane Ouattara, der Präsident der Elfenbeinküste, auf dem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen. Hätten wir nicht die Kopplung an den Euro, wären wir ein Inflationsland wie viele andere Staaten in Westafrika, auf dem Kontinent und in der Welt. Das wird die afrikanischen Staaten schützen. Die westafrikanischen Staaten erhoffen sich auch, ihre Exporte zu erhöhen. Die Handelsbilanzen untereinander sind noch relativ gering. Über 100 Millionen Menschen werden den ECO nutzen. Damit würde er nach dem Euro zur größten Gemeinschaftswährung der Welt. Und steht auch in der Kritik, erklärt Entwicklungsexperte François Gomm. Das ist eine Reform ohne Reform. Die Staaten sind immer noch von Frankreich abhängig, weil der ECO an den Euro gebunden bleibt. Das ändert sich nicht. Viele haben das kritisiert, in Afrika, in Frankreich. Und die sagen, damit sich ein Land eben entwickelt, muss es mit seinem Geld spielen können und es auch abwerten können, wenn es das will. Viele kritisieren, dass das nicht mehr tolerierbar ist, dass es eine komplette Souveränität geben muss. Und die haben wir noch nicht. Auch auf den Straßen Westafrikas reagieren die Menschen skeptisch auf die Ankündigung des ECO. In Senegals Hauptstadt Dakar zum Beispiel. Buchhalter Ismail Derry. Ich muss gestehen, als ich das am Anfang gehört habe mit dem ECO, habe ich das begrüßt, weil ich mir gesagt habe, dass wir damit unsere finanzielle Unabhängigkeit bekommen. Aber in Wirklichkeit wechseln wir doch einfach nur den Namen. Wir sind immer noch an den Euro gekoppelt, also sind wir auch von ihm abhängig. Also ändert sich für mich nichts wirklich. Eine andere Kritik? Die Europäer wollen die afrikanische Wirtschaft mit dem ECO weiter an sich binden und so vor Konkurrenten abschirmen. Wie zum Beispiel aus Fernost. Denn die Volksrepublik China weitet schon seit Jahren ihren Einfluss auf dem Kontinent aus und wird für afrikanische Staaten zum immer attraktiveren Partner.
Dunja Sadaki war das. In der kommenden Woche beginnt in Davos das Weltwirtschaftsforum, dieses Treffen der Mächtigen aus Politik und aus Wirtschaft. Und in diesem Jahr hat dort stärker noch als im Jahr zuvor das Thema Klimawandel einen Schwerpunkt. Da passt es, dass sich kurz davor der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock demonstrativ einen grünen Anstrich gegeben hat. Oder ist es mehr? Antje Passenheim dazu.
Yes, it's big.
Ja, das ist groß, schwärmt BlackRock-Manager Mark Wheatman über den blauen Brief seines Chefs. Larry Fink wird darin grün. In seinem jährlichen CEO-Brief an die wichtigsten Konzernchefs der Welt mahnt er sie zum Ökodenken. Doch der mächtige Mann der Wall Street gibt zu, Fink for Future verbindet nichts mit Umweltaktivistin Greta.
And I wrote this letter not as an environmentalist, I wrote this letter as a capitalist.
Ich habe diesen Brief nicht als Umweltschützer geschrieben, sondern als Kapitalist und als Chef des mächtigsten Vermögensverwalters, der mit 7 Billionen Dollar fast doppelt so viel Kapital verwaltet, wie es der deutschen Wirtschaftsleistung entspricht. Kapitalist hin oder her, Finks Aufruf liegt im Trend.
More and more people believe in this.
Mehr und mehr Menschen glauben an den Klimawandel. Mehr und mehr Menschen sorgen sich um ihre Wertpapierbestände. und wie sie sich über die nächsten 10 Jahre entwickeln. Fink drängt die Konzernchefs der wichtigsten Unternehmen weltweit zum Umbau ihrer Firmen. BlackRock werde sich aus Investitionen zurückziehen, die mit hohen Umweltrisiken verbunden seien, etwa die Kohleförderung. Ansagen, die auch einige DAX-Konzerne ernst nehmen könnten. Denn der mächtigste Vermögensverwalter der Welt ist auch an allen Top-Unternehmen in Deutschland beteiligt, oft als größter Aktionär. Von Siemens über die Versicherer Allianz und Münchner Rück bis zu RWE, Deutscher Bank oder Bayer. Von ihnen will Fink ab jetzt ausführliche Informationen zur Nachhaltigkeit. Aber was dann? Fragt BlackRock-Expertin und Buchautorin Heike Buchter.
BlackRock kann natürlich nicht einfach sagen, wir investieren nicht mehr in ein einzelnes DAX-Unternehmen. Wenn sie sagen, wir bieten euch an ein DAX-Index-Produkt, dann müssen sie quasi in jedes einzelne Unternehmen auch investieren. Dann können sie nicht einfach sagen, weil aber RWE irgendwas macht, was mit Klimaschutz nicht vereinbar ist, dann sagen wir, wir investieren in den DAX, aber nicht in RWE.
Doch es gibt durchaus Möglichkeiten, für den Umweltschutz zu stimmen.
Nämlich, wenn es bei Hauptversammlungen dazu kommt, dass man sagt, was sollen denn die Unternehmensstrategien sein?
Genau da hat sich BlackRock in der Vergangenheit nicht groß hervorgetan, um Einfluss zu nehmen, sagt Buchautorin Buchter.
In 12% der Fälle, wo solche Resolutionen auf Hauptversammlungen vorgebracht wurden, haben sie nur mitgezogen.
Umweltschützer kritisieren auch, dass BlackRock zu den größten Besitzern von Aktien der Öl- und Gasriesen gehört, darunter BP oder Royal Dutch Shell. Noch im August hat sich das New Yorker Finanzinstitut optimistisch zu Investitionen im Ölgeschäft geäußert. Die Produktion müsse steigen, die Investitionen auch. Die Läuterung zum Jahreswechsel kauft dem BlackRock-Chef auch deshalb nicht jeder ab. Immerhin, BlackRock hat sich der Klimabewegung Climate Action 100 Plus angeschlossen. 370 Investoren mit einem Gesamtvolumen von mehr als 41 Billionen Dollar. Sie wollen die großen Umweltverschmutzer dazu bringen, weniger schädliches Treibhausgas auszustoßen.
Grüner oder nur grün gefärbter BlackRock, Antje Passenheim war das. Claudia Werle ist jetzt im Frankfurter Börsensaal und da gibt es, Frau Werle, erstmal einen Rekord zu würdigen.
Ja, und zwar beim MDAX. Der steht ja oft so ein bisschen im Schatten seines großen Bruders, des DAXes. Dabei muss er sich keineswegs dahinter verstecken. Denn zu den Unternehmen, die im MDAX gelistet sind, gehören beispielsweise Unternehmen wie ThyssenKrupp, die Commerzbank, Fraport, Warta. Der MDAX ist also ein Index, der sehr, sehr breit aufgestellt ist. Einfach, ja, wenn man sich wirklich diese Branchen auch nur mal anguckt, Autozulieferer gehören dazu, ebenso Banken, Immobilienunternehmen, Chemiekonzerne, Tech-Konzerne. Und das sind Unternehmen, die oft in ihrem Bereich wirklich zur Weltspitze gehören. Heute nun gab es ein neues Rekordhoch beim MDAX. Aktuell steht er bei 28.648 Punkten.
Und der DAX zum Wochenschluss, der ist nicht ganz so ambitioniert.
Ja, das ist richtig. Wobei zum Jahreshoch fehlt auch da nicht mehr viel. Wenn wir den Blick so ein bisschen weiten, die US-Börsen eilen ja von Rekordhoch zu Rekordhoch. Es gibt einfach sehr viel Hoffnung, dass in Sachen Handelsstreitigkeiten USA und China so ein bisschen Ruhe einkehrt, dass die Weltwirtschaft wieder stärker wächst. Die Zinsen bleiben auf absehbare Zeit niedrig. Das kommt natürlich tendenziell auch den Aktienmärkten zugute. Ja, und der DAX heute, er steigt um mehr als ein halbes Prozent jetzt auf 13.511 Punkte.
Erneute Schlichtungsanläufe zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO sind gescheitert. Nun erklärt UFO, dass es womöglich zu einem unbefristeten Streik bei Lufthansa kommen könnte. Haben die Aktien reagiert?
Sie haben reagiert, Lufthansa-Aktien 0,7% im Minus. Das ist ein Streit, der seit Monaten schwelt. Da geht es um Arbeitsbedingungen, es geht um Entgelte, es geht um Renten. Das Verhältnis zwischen der Lufthansa und dem Kabinenpersonal, das ist sehr, sehr schwierig. Die Lufthansa zweifelt beispielsweise die Vertretungsbefugnis von UFO für das Kabinenpersonal an, sieht die Gewerkschaftseigenschaft ungeklärt. Es geht um Haftungsfragen gegen frühere, gegen aktuelle Vorstände. Also kurz, da ist eine schnelle Lösung nicht in Sicht.
Lufthansa-Aktien also im Minus. In die andere Richtung geht es aber bei RWE. Der Kohleausstieg, die Einigung von gestern, die wirkt da weiter.
Das ist richtig. Kohleausstieg ist das eine. Dass man Kompensationszahlungen bekommen wird, ist das andere. Und da geht es immerhin um die Aussicht auf eine Milliarde. Entschädigung. Nicht nur das, RWE will ja zu einem führenden Ökostromproduzenten werden und mit dem Kohleausstieg bekommt diese Sparte einfach eine immer größere Bedeutung.
Und dann Blick noch auf Bayer, da gibt es Hoffnung auf Lösungen beim Glyphosat-Problem.
Das ist richtig. Also mittlerweile ist die Rede ja von 75.000 von 85.000 Klagen wegen Glyphosat. Andere sprechen von deutlich unter 50.000 Klagen. Also nun scheint es wenigstens einen Silberstreif am Horizont zu geben. Ein Mediator hat sich vorsichtig optimistisch dahingehend geäußert, dass eine umfassende Einigung erreicht werden könnte.
Und dann schließen Sie mit Euro-Rente und Goldpreis.
Der Euro 1,1093 $, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,26% und das Gold 1,556,91 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.